Kürzlich luden wir eine gute Freundin zu einem Ausflug mit Mittagessen ein. Aber wohin werden wir gehen? Das ließen wir offen, wie man das so oft macht, wenigstens wir. Man macht ab und sagt, ja, wir machen den vorher, schauen wir dann, wo wir hingehen. Und dann kam der Termin natürlich näher und dann musste ich mir schon überlegen, ja, wohin können wir jetzt gehen? Jeder sagt, ja, mir ist egal, wohin wir gehen, Hauptsache wir sind zusammen und so. Aber wie finde ich einen schönen Ort mit einem guten Restaurant? Wen könnte ich fragen? Google. Ich frage Google. Google weiß das. Ich google nach Ausflugszielen im Kanton Zürich und dann musste ich feststellen, dass die meisten Ausflugsrestaurants am Montag geschlossen sind. Also wie weiter? Die interaktive Karte von Google könnte helfen. Das ist also keine Werbeveranstaltung für Google, nicht, dass ihr Angst haben müsst. Jedenfalls fand ich so ein schönes und gut erreichbares Ausflugsziel. Und um es kurz zu machen, der Ausflug war außerordentlich schön und das Essen war gut. Natürlich hätte ich auch ChatGPT fragen können, die künstliche Intelligenz. Und der künstlichen Intelligenz kann man sogar tiefsinnige Fragen stellen. Ich fragte ChatGPT zum Beispiel, wie komme ich in den Himmel? Die Antwort, wie man in den Himmel kommt, hängt stark davon ab, welche religiöse oder spirituelle Weltanschauung du vertrittst. Verschiedene Glaubensrichtungen haben dazu sehr unterschiedliche Antworten. Hier sind die wichtigsten Perspektiven. Und als erste Perspektive wird die christliche Perspektive erwähnt. Die Frage, wie man in den Himmel kommt, ist hier im christlichen Glauben zentral. Der Himmel ist das ewige Leben bei Gott, Kernbotschaft. Du kommst in den Himmel durch Glauben an Jesus Christus als deinen Retter. Ja, mit dem kann man gut leben, oder? Das würden wir auch so sagen. ChatGPT gibt nicht immer alles richtige Antworten, aber da trifft es den Kern der Sache. Wir sind es uns gewohnt, wenn wir etwas klären wollen, dass wir das Smartphone packen, um eine Antwort oder Lösung zu finden. Für Informationen müssen wir keine Bibliotheken mehr besuchen und keine mehrbändigen Lexika in unseren Büchergestellen platzieren. Informationen und Antworten sind oft nur wenige Klicks entfernt. So sagte mein Schwiegersohn heute Nachmittag, woher kommt eigentlich, wieso sagt man eigentlich Kreuzfahrt? Beim Kreuzfahrtschiff und auch auf den Flüssen sagt man Kreuzfahrt. Was mache ich? Ich hole das Smartphone. Frage, warum heißt Kreuzfahrt Kreuzfahrt? So. Nun, für ein erfülltes und zielorientiertes Leben gibt es jedoch eine klickfreie Variante der Suche und Hilfe, die selbst in unserem digitalen Zeitalter nicht übertroffen werden kann und nie übertroffen werden wird. Eine Variante, die auf keinerlei technische Geräte angewiesen ist und die keine Akkus benötigt. Seit es Menschen gibt, funktioniert sie immer, überall und zu jeder Zeit. Und darüber spricht Jesus. Er sagt seinen Jüngern, und den vielen Menschen, die ihm zuhörten, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Jetzt zeigt uns Jesus, wie wir lösungsorientiert leben können. Jesus befindet sich am Nordrand des Sees Genezareth auf einer Anhöhe mit Sicht über den See. Diese Anhöhe befindet sich oberhalb von Kapernaum. Dort wohnte Jesus. Wenn er nicht unterwegs war, dann war Kapernaum sein Wohnort. Dort war er eigentlich zu Hause. Und auf dieser Anhöhe, davon geht man aus, sprach Jesus über das Reich Gottes, wie die Regeln im Reich Gottes sind, was im Leben wirklich zählt. Die Jünger von Jesus und viele Menschen aus jener Gegend hörten Jesus aufmerksam zu. Es ist die bekannte Bergpredigt, die Matthäusevangelium in den Kapiteln 5 bis 7 niedergeschrieben wurde. Vieles, was Jesus in dieser Predigt sagte, ist herausfordernd und oft unglaublich radikal. Zum Beispiel, wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du ganz in die Hölle kommst. Das ist doch ziemlich krass, oder? Findet ihr nicht? Also ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn ich so auf die Kanzel komme und dann loslasse und sage so, haut euch lieber was ab, sonst kommt ihr in die Hölle. Oder Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Das mag schön klingen, wenn ich der bin, der geliebt wird, wenn ich der Feind bin. Aber schwierig wird es, wenn ich der bin, der den Feind lieben sollte. Jedenfalls kommt Jesus nach etlichen Warnungen, wir sollen keine Schätze sammeln, nicht richten und so weiter, zu einem ermutigenden Zuspruch. Es ist, wie wenn Jesus seinen Zuhörern helfen möchte. Ihr müsst keine Angst haben, auch wenn das, was ich jetzt euch gesagt habe, wenn euch das unmöglich scheinen mag, es gibt einen Weg, es gibt ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Es ist möglich. Nun, das Spezielle an der Bergpredigt ist, dass selbst wir den Eindruck bekommen, dass wir nicht so leben können, wie das hier verlangt wird. Der Maßstab scheint uns zu hoch, unerreichbar. Und tatsächlich, der Maßstab ist sehr hoch. Ehrlich gesagt, kann ich ihm nicht gerecht werden. Die Messlatte ist für mich zu hoch gelegt. Aber genau das will Jesus insbesondere den Juden aufzeigen. Sie meinten nämlich, dass sie durch die Einhaltung ihre Gebote ein Gott wohlgefälliges Leben führen würden. Das war aber eine Täuschung. Denn es geht nicht um die Einhaltung einiger Gesetze, sondern es geht um eine innere Haltung, um eine Einstellung. Und die harten, herausfordernden Worte von Jesus sollten die Zuhörer dazu bringen, einzusehen, dass sie diese Gebote gar nicht wirklich einhalten können, so wie das Gott wünscht. Sie sollten erkennen und verstehen, dass sie Gnade brauchen. Sollten ihnen die Frage wecken, aber Herr, das können wir doch gar nicht. Jesus sagt, jawohl, das könnt ihr nicht. Ihr braucht eben Gnade. Ihr kommt nicht durch das Gesetz in den Himmel, sondern durch Gnade. Es muss sich etwas Grundlegendes in euch verändern. Und das kann nur Gott tun. Jesus will ihnen deutlich machen, dass sie Hilfe nötig haben und sich nicht selbst helfen müssen. Wir können kein Gott wohlgefälliges Leben erarbeiten. Wir brauchen in vielen Lebensbereichen Unterstützung. Und wie wir die bekommen, sagt Jesus jetzt. Bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Egal, was euch jetzt beschäftigt, egal, wo ihr denkt, wir schaffen das nicht. Es wird sich nichts ändern, wenn ihr nur passiv und frustriert stehen bleibt. Ihr müsst proaktiv werden. Bittet, sucht und klopft an. Nur wer bittet, wird empfangen. Nur wer sucht, wird finden. Nur wer anklopft, dem wird die Tür geöffnet. werdet aktiv. Tut ihr das, werdet ihr erfahren, dass sich euer Leben in eine positive Richtung bewegen wird. Denn eines ist sicher, wer bittet, der bekommt. Das sagt Jesus. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Die Elberfelder der Bibel macht die Partizipien, die im Grundtext stehen, sichtbar und übersetzt das folgendermaßen. Jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Man könnte sagen, Jesus geht es nicht um einen einzigen Moment im Leben, in dem wir bitten, suchen und anklopfen. Ich mache es jetzt einmal und dann ist es erledigt. Jesus geht es um viel mehr, ihm geht es um eine Lebensweise. Seid und bleibt bittende, suchende und anklopfende Menschen. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Dieser Zuspruch kennt keine Voraussetzungen. Wenn du mit ganzem Herzen bittest, dann wirst du empfangen. Und zuerst musst du das und das und das tun und dann kannst du bitten. Nein, jeder Bittende empfängt. Jeder Suchende wird finden. Jedem Anklopfenden wird aufgetan. Vermutlich wollte Jesus die Aufmerksamkeit der Zuhörer nicht in diese Richtung lenken, welche Voraussetzungen wir zu erfüllen haben. So streng war vorher, was er gesagt hatte. Und jetzt, wenn er nochmals kommen würde und sagen, ja, ihr könnt bitten, aber dann müsst ihr zuerst das und das. Nein, Jesus will unseren Blick auf den himmlischen Vater lenken, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Auf ihn, dem alle Macht gehört, der ein Wort spricht und es geschieht. Nur deshalb kann Jesus uneingeschränkt versprechen, dass wir empfangen, finden werden und dass uns die Tür geöffnet wird, weil das nicht an uns hängt, sondern weil Gott das tut. Natürlich ist das kein einmaliger Gedanke, den Jesus hier äußert. Im Alten und im Neuen Testament werden wir dazu ermutigt, bei Gott Hilfe zu suchen. Im Psalm steht zum Beispiel: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Die meisten von uns kennen da Psalm 50, Vers 15, die Telefonnummer zu Gott. Das lernt man in der Jungschar. Oder hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Egal, was dich beschäftigt. Egal, welche Probleme du bei deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Beziehung mit dir selbst hast, rede mit Gott darüber. Schütte dein Herz vor ihm aus. Das ist etwas vom Großartigsten überhaupt, diese Einladung, unser Herz vor Gott zu öffnen. Nicht einfach Gebete zu absolvieren, sondern unser Herz zu öffnen. Gott zu sagen, wo meine Unzulänglichkeiten sind. Wie oft habe ich Gott gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung, wie ich das tun soll und wie ich das überstehen soll und wie ich das aushalten soll. Und vielleicht müssen wir lernen, schneller mit Gott darüber zu sprechen, was uns wirklich beschäftigt. Wir können überlegen, wie schnell wir bei einer Schwierigkeit auf den Gedanken kommen, mit Gott darüber zu sprechen. Es geht nämlich nicht darum, ob ich als Christ das nötige Pensum an Gebeten absolviert und erledigt habe, ob ich genügend stille Zeit gemacht habe und ob ich sie jeden Tag gemacht habe. Es geht darum, ob ich mit Gott im Gespräch bin, ob ich ihn bewusst in mein Leben einbeziehe. Und wenn wir das tun, dann verschmilzt unser Glaube mit unserem Leben. Wenn wir Gebete absolvieren, dann haben wir ein Glaubensleben und wir haben ein wirkliches Leben. Wenn wir die Herzen öffnen gegenüber Gott und unser Herz ausschütten, verschmilzt unser Glaube mit unserem Leben. Das ist christliches Leben. Wir sollten bittende, suchende und anklopfende Menschen sein und bleiben. Petrus sagt das so: Alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Und falls du das bis heute nicht wirklich tust oder nicht mehr tust, weil auch unser geistliches Leben entwickelt sich ja nicht steil nach oben, sondern unsere Beziehungen, auch unsere Beziehung, die wir sonst haben, so wie auch die Beziehung zu Gott, ist immer gewissen Wellen, Schwankungen unterworfen. Und es kann sein, dass wir das einmal wirklich immer so gelebt haben, plötzlich ist das irgendwie ins Hintertreffen gekommen. Dann wäre das nun eine gute Entscheidung, dich wieder bewusster an Gott zu wenden und mit ihm über das zu sprechen, was dich bewegt, was dich freut, was dich Sorgen macht, wo du dich überfordert fühlst, über deine scheinbar ausweglosen Schwierigkeiten, über das, was dir Not macht und was du überhaupt nicht verstehst. Wenn du das tust, dann lebst du lösungsorientiert, weil Gott für dich Lösungen bereithält. Wie nützlich es ist, Gott zu bitten, bei ihm zu suchen und anzuklopfen, macht Jesus nun mit einem einfachen Vergleich deutlich. Er fragt: Ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein biete? Nein, das macht kein einigermaßen normaler Mensch. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Auch das wird für die meisten Zuhörer unvorstellbar sein. So etwas würde höchstens ein Mensch tun, der irgendeine Persönlichkeitsstörung hat, aber kein normaler Vater und keine normale Mutter. Kein gesunder Mensch gibt seinen Kindern Steine statt Brot oder Schlangen statt Fisch. Jesus zieht daraus eine wichtige Schlussfolgerung. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch eure Kinder gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Nun, Jesus bezeichnet seine Zuhörer als böse. Und damit will er nicht sagen, dass seine Zuhörer seien durch und durch böse Menschen. Jesus spricht über den Zustand der Menschen, die ohne den Schöpfer leben. Er spricht über die Ursünde. Und Jesus sagt im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, was Sünde eigentlich ist. Er sagt, dass seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist kommt, wird er den Menschen zeigen, was Sünde ist, was Gerechtigkeit und was Gericht ist. Sünde besteht darin, dass sie mich, Jesus, ablehnen. Das ist eine unmoralisch definierte Sünde. Da geht es um weder gut noch böse, da geht es darum, dass wir den Sohn Gottes ablehnen, dass wir das ablehnen, was Gott, der Schöpfer, uns schenken will. Und das ist eine Sünde. Das ist die Ursünde. Und dieser Mensch, der sich gegenüber Gott verschließt, ist böse. Oder einfach ein Sünder. Aber Menschen, die den Schöpfer nicht beachten, können trotzdem Gutes tun. Sie geben ihren Kindern Brot und Fisch zum Essen, nicht Steine und Schlangen. Und Jesus macht hier deutlich, dass Menschen, die nicht an Jesus glauben, sehr wohl Gutes tun können. Die Welt würde noch viel schlimmer aussehen, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen oder ohne ihn leben, nur Böses tun könnten. Viele Menschen leisten Großartiges und Bewundernswertes. Kürzlich habe ich eine Sendung gesehen, da war ein Schweizer Fotograf, ein erfolgreicher Fotograf. Ich glaube nicht, dass wir denselben Glauben teilen, es könnte sein, aber dieser Mann hat dafür gesorgt, ich glaube in Mexiko und in Brasilien, dass 35.000 Kinder eine Schulbildung bekommen. Das ist doch einfach großartig. Und wir müssen lernen, als Christen solche Leistungen von Menschen auch zu würdigen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe schon oft gestaunt, was Menschen, die nicht an Jesus glauben, was die Großartiges leisten in dieser Welt. Und da müssen wir nicht immer als Christen hin und her, ja, aber es ist eben nicht so gut, weil er nicht Christ ist. Nein, es ist wirklich eine gute Sache. Wir sollten sie würdigen. Aber zurück zu dem, was Jesus hier eigentlich sagen möchte. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Wenn wir Gutes tun können, obwohl wir durch die Sünde beeinträchtigt sind, dann können wir mit Sicherheit und Garantie davon ausgehen, dass Gott, der in seinem Wesen nur gut ist, der allmächtig ist, uns garantiert Gutes zukommen lässt. Das sagt Jesus. Das ist wie ein Vergleich. Wenn ich der wäre, denn. Der Vater im Himmel wird uns Gutes geben, wenn wir ihn bitten, suchen und anklopfen. Wir sind dann in jeder Hinsicht Empfangende. Jesus sagt hier, aber nicht, dass er uns genau das geben wird, für das wir gebetet haben. Er sagt auch nicht, wir würden alles gleich sofort erhalten. Das sagt er überhaupt nicht. Aber es ist und bleibt unbestritten, wir werden vom himmlischen Vater garantiert Gutes bekommen. Was das Gute dann immer sein wird. Es wird uns helfen. Wie es in einem Psalm heißt, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Das kann in unserem Leben einen großen Unterschied machen, wenn wir in einem schwierigen Lebensabschnitt von Gott gestärkt werden. Manchmal verändert sich überhaupt nichts, aber Gott stärkt uns. Das erleben wir auch in den Psalmen. Psalmen, wo Menschen sich äußern, wie sie am Glauben verzweifeln fast und plötzlich begegnet ihnen Gott. Und es hat sich an ihrem Leben überhaupt nichts geändert. Aber plötzlich hält ihre Seele auf. Sie haben sind wieder geborgen und getrost. Das Gute kann auch sein, dass mich Gott mit jemandem in Verbindung bringt, der mir weiterhelfen kann. Das Gute kann auch sein, dass mir Gott zum Beispiel in meinem Traum etwas zeigt. Das ist mir mal passiert in Deutschland, ist zwar ein bisschen banal, aber ich habe in Deutschland studiert und dann sind wir nach Deutschland gezogen. Und in Deutschland ist es so, wenigstens in Hessen, in dem Bundesland, wo wir dann lebten, wenn man dort in eine Wohnung einzieht, muss man beim Einzug die Wohnung renovieren. Du musst eine Küche mitbringen, du musst eine Waschmaschine mitbringen, du musst tapezieren und malen, du musst alles machen, also das ist nicht wie bei uns, sind die Wohnungen renoviert und du ziehst ein und der Eigentümer macht dann, wenn du ausziehst, macht er dann die Reparatur. Du musst alles machen. Für mich eine absolute Katastrophe. Zum Glück ist meine Frau etwas handwerklich besser begabt, sie hat dann tapfer, muss einen Tapeziertisch uns beschaffen, weiß ich was alles. Jedenfalls hatten wir im Wohnzimmer eine Decke und ich wusste nicht, wie ich die runterkriege. Das war irgendwie Blattern und ich habe gedacht, das ist ein Unding. Also ich war wirklich ziemlich an der Grenze meiner Möglichkeiten. Ich habe schon überlegt, komm, jetzt hole ich halt irgendwie Handwerker. Ist mir jetzt egal, was das kostet, obwohl wir das Geld dann natürlich brauchten. Egal. Keine Ahnung gehabt, wie löse ich das. Habe mir geschlafen in diesem Raum und ich träume, dass ich nur aufstehen muss und diese Platten einfach runternehmen kann, dass die problemlos runterkommen. Kaum bin ich aufgewacht, sofort aufgestanden, habe die Platten gepackt und tatsächlich konnte ich die einfach runterholen. Die waren überhaupt nicht fest, das waren so Korkplatten, die, die auf so einem Beton waren, die haben man spielend runterbekommen. Und dann war das gelöst. So, manchmal kann Gott sogar in solchen Situationen helfen. Ich habe zwar nicht so viele Träume, aber das war jetzt so ein mehr oder weniger banaler Traum, aber der mich so aus einer mistischen Lage herausgebracht hat. Wenn ich es mir zur Gewohnheit mache, mich schnell an Gott zu wenden, bedeutet das nicht, dass ich auf alle sonstigen Hilfe verzichte. Natürlich kann und soll ich unsere heutigen Möglichkeiten nutzen. Natürlich kann ich Suchdienste oder KI verwenden. Wichtig, enorm wichtig ist, dass wir Gott nicht außen vor stehen lassen. Dass er mit einbezogen ist in das, was uns beschäftigt. Lösungsorientiert Leben bedeutet, dass ich mich aufmache und Gott an meinem Leben teilnehmen lasse. Es bedeutet, dass ich ihn bitte, ihn suche und bei ihm anklopfe. Er wird mir helfen, gute Lösungen zu finden. Tun wir das, werden wir von Gott Gutes bekommen. Er wird uns durch gute und schlechte Zeiten hindurch helfen. Wie Jakobus schreibt, alle guten Gaben und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Ja? Und Gott wird uns zum Ziel führen und wird uns die Türe zum Himmel öffnen. Jesus zeigt uns mit dieser Ermunterung, dass wir unsere Probleme nicht allein lösen müssen. Wer lösungsorientiert leben will, der bleibt im Gespräch mit Gott. Er bittet, sucht und klopft an. Er wird erfahren, wie Gott ihm Gutes zukommen lässt. Vielleicht nicht das, was wir uns vorstellen, aber das, was uns wirklich gut tut. Und falls du mit Jesus noch gar nicht in Verbindung gekommen bist, kannst du heute zu ihm kommen. Bereits im Alten Testament steht, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das gilt nicht nur für das Volk Israel, sondern das gilt auch für uns, für dich und für mich. Denn Paulus sagt, wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt. Und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet werden. Und wie das Ganze konkret gemacht werden kann, sagt Paulus dann auch, denn jeder oder jede, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Du bist also nur, wenn du das noch nicht getan hast, ein aufrichtiges Gebet von dem größten Geschenk entfernt, das Gott dir gegeben hat und überhaupt das Größte, das man in dieser Welt bekommen kann. Freuen wir uns über diese großartige Möglichkeit, dass wir mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde sprechen können. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Freuen wir uns, dass wir von Gott Gutes, in welcher Form auch immer, erwarten können. Die Türen stehen uns bei unserem himmlischen Vater offen. Jesus hat das möglich gemacht, weil er für unsere Sünde am Kreuz bezahlt hat. Bete mit uns. Ja, Vater, wir möchten dir danken, dass wir dich kennen als Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir danken dir für Jesus, deinen Sohn, den du in die Welt gesandt hast, und wir danken dir, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und es ist ein großes Wunder, dass wir mit unseren Fragen, Nöten, mit unserem Dank, mit unseren Unzulänglichkeiten zu dir kommen können, bei dir suchen, bitten und anklopfen und dass du dich darum kümmerst. Du, der allmächtige Gott, wir danken dir von ganzem Herzen und hilf uns, dass wir in der Hektik unseres Lebens, bei diesen vielen Angeboten, die uns zur Verfügung stehen, nie vergessen, das, was uns bewegt, mit dir zu besprechen, dich zu bitten, bei dir anzuklopfen und bei dir zu suchen.